BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Heute neben mir, wie so oft, Kai-Uwe Stahl, allerdings nur virtuell zugeschaltet. Moin Kai, grüß dich.
Hallo Andreas, ja, virtuell zugeschaltet und trotzdem gefühlt nebendran, ne?
Du hörst dich ein wenig nasal an.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe gedacht, wir brauchen mal männlichere Stimmen bei Reporting Impulse und bei unserem Podcast BI or Die. Und da halte ich mir jetzt einfach immer die nur Nase zu, wenn wir jetzt diesen Podcast machen.
Also mit anderen Worten, du bist erkältet, oder wie?
Ja, so ein bisschen. Also irgendwie habe ich mir da wohl irgendwie was eingefangen. Aber es ist nicht so schlimm. Es hört sich, glaube ich, jetzt von der Stimme her vermutlich schlimmer an. Also mir geht's weiterhin gut. Also alles soweit super. Bisschen die Nase, das ist alles.
Es ist ja momentan auch Erkältungszeit. So, wie hast du denn die letzte Woche verbracht?
Die letzte Woche, ja, die habe ich sehr, sehr stark im Automotive-Umfeld verbracht, muss ich sagen. Also zum einen bei dem Autohersteller, was ich aktuell in der Garage stehen habe, und bei dem, von dem ich das Auto gerne in der Garage stehen hätte, aber ja, nicht unbedingt weiß, ob das jemals geschehen wird. Also ich habe bei BMW war da ein bisschen vertrieblich unterwegs im Münchner Raum, war auch für unseren Podcast unterwegs, also habe da auch einen Podcast noch aufgenommen.
Und wen hast du da interviewt?
Ich habe den Kollegen Geschäftsführer von Bord interviewt, den Ansgar Eichler. Das war echt eine coole Runde, sehr schönes Büro. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dann war ich gegen Ende der Woche war ich ja dann nochmal bei Porsche und da durfte ich dann tatsächlich auch den Taycan fahren. Das war dann natürlich auch sehr, sehr cool.
Ja, was mir ja ursprünglich mal versprochen wurde.
Ja, was du jetzt? Man muss dann auch beim Kunden sein, wenn die Dinge da sind, ne? Also nee, es war, also wird dir bestimmt auch, werden sie bestimmt auch möglich machen, wenn du mal wieder da bist, Andreas. Ist schon sehr, sehr beeindruckend, einfach diese Beschleunigung, also dieser Nackenschlag, will ich immer sagen, also ist abartig, also habe ich in der Art und Weise noch nicht erfahren, also diese Beschleunigung schon brutal.
Na gut, jetzt haben wir ja keinen Automotive-Talk hier, sondern es geht ja im weitesten Sinne immer hier um Business Intelligence, Data Warehousing oder welche Begriffe man auch dafür immer findet, ne? Und
genau.
Stell dir vor, ich habe 5 Fragen für dich vorbereitet.
Nein, Andreas, 5 Stück? Wie geil ist das denn?
Also es sind alles Fragen, die ich von unseren Hörern gefragt wurde.
Okay, also cool. Die haben dir das dann geschickt oder du hast dich mit denen ausgetauscht? Oder?
Ja, auch live. Also es ist ja jetzt mittlerweile immer so, der Smalltalk über das Wetter wurde jetzt ersetzt, wenn man mit irgendjemand spricht. Ich nach dem Motto, ich habe euren Podcast gehört. Und dann frage ich natürlich immer, habt ihr dann Fragen? Und dann kamen jetzt 5 Fragen von verschiedenen Personen.
Ach so, du baust es dann direkt immer so ein. Also ich bin ja auch immer überrascht, wer alles unseren Podcast hört. Aber du nutzt es dann immer direkt und sagst, hey, ich will Fragen haben. Cool.
Ja, gut. Also fangen wir mal an.
Ja.
Welche Fragen sollte man deiner Meinung nach in einem Bewerbungsgespräch stellen, wenn man jemanden für Business Intelligence Aufgaben einstellt?
Boah, krass. Also das ist natürlich sehr, sehr schwere Frage. Weil ich weiß ja noch nicht mal von unseren Mitarbeitern, welche Studienfach die gemacht haben oder weil es für mich eigentlich sehr, sehr stark immer nur auf die Persönlichkeit ankommt und ob die Person irgendwie menschlich in das Team reinpasst. Deswegen habe ich mir natürlich auch noch nie jetzt für unsere Kollegen belegt, welche Fragen sie stellen oder ich stellen müsste, damit ich die richtigen Leute bekomme. Boah.
Ja, nicht leicht, ne? Und das gleich zum Einstieg.
Andreas, ich kann mich mal an eine Frage von dir erinnern, als wir auf der Einstellungsbank saß. Du hast mich ja damals eingestellt als Werkstudent. Und
bei unserem alten Arbeitgeber damals
habe ich das Jobinterview geführt. Ja. Und dann sagtest du, ja Kai, wie würdest du denn Business Intelligence definieren? Das war deine Frage. Und offensichtlich war es die beste, weil wir haben zusammen ein Unternehmen gegründet. Von dem her ist es wahrscheinlich die Frage, was ist Business Intelligence? Und das scheint die beste Frage zu sein, um herauszufinden, dann findest du so einen geilen Typen wie mich, Andreas.
Und dann hast du ja wahrscheinlich echt, ne, den Wikipedia-Eintrag einfach auswendig vorgelesen, also, ne?
Und du warst total überrascht. Also, boah, Kaskai, echt cool. Also, wenn man jetzt bei uns so im Team fragen würde, da wäre das nicht so eine gute Definition, wie ich jetzt von dir gehört habe. Also, von dem her, es war auch extrem gut wahrscheinlich, was ich gesagt habe. Also, da kann ich mich echt daran erinnern, wie du da so geheuchelt hast, was ich da für eine tolle Antwort gegeben habe.
Ja, ich stell mir aber vor, du hast da so ein Business Intelligence Profi vor dir sitzen, ne? Und ja. Stellst ihnen dann diese Frage. Das ist ja nun mehr als peinlich.
Das ist in der Tat sehr peinlich. Aber mir ist gerade eben einfach keine Frage eingefallen. Deswegen musste ich jetzt mit irgendwas die Zeit füllen. Nein, aber was würdest du denn fragen, Andreas? Also du hast ja die Chance mal gehabt, hier so Kai-Uwe Stahl als Werkstudent einzustellen. Da hast du gefragt, was ist Business Intelligence? Das ist ja nicht so.
Nee, das war nicht besonders kreativ, glaube ich, ne? Also nee. Ich habe auch länger über diese Frage nachgedacht, ne? Also ich glaube, es ist ganz, ganz schwer in diesem Bereich in irgendeiner Form so Hard Skills abzufragen, ne? Weil alles, was du so in der Uni lernst, ne, wie, und auch in der Schule, das sage ich mal, ist ja dann innerhalb von 5 Jahren ist das ja alles wieder obsolet, ne? Also die Wirtschaft etc. gerade in dem Bereich bewegt sich ja viel, viel schneller als das, was du so an der Uni lernst. Also jetzt so klassisch, wenn ich jetzt sage, klar gibt es so ein paar Controlling-Regeln, KPI-Regeln etc., aber was wir auch immer leben, die Unternehmen sind ja alle sehr, sehr individuell, was das angeht und auch die Berechnung und die Sachen und diese allgemeingültige, boah, da weiß ich gar nicht, ob man das so abfragen kann und ich bin ja sowieso kein Freund von diesen Wissensfragen.
Vor allem, das kannst du ja irgendwo nachlesen am Ende des Tages, ne? Also welche Star-Schema, whatever, Snowflakes, whatever, Data Vault oder keine Ahnung, je nachdem, ob du technischer oder weniger technischer oder wie viel Business Intelligence Tools oder was die besten sind oder also, ja, mein, das googelst du dann hast du ja die Antwort, ne?
Ja, ich finde das auch relativ schwierig. Also ich glaube, was die Leute halt mitbringen sollen, ist natürlich schon so ein bisschen ein Gefühl für Daten, Strukturen, etc. und auch ein gewisses Form von Kreativität und Kommunikation. Also ich glaube, die Kommunikation wird oft völlig vernachlässigt in diesen Berufen, weil sie oft nachher als technisch gelten. Aber es gibt halt so viele Projekte, so viele Player, so viele Leute, so viel gibt es dort zu reden. Also ich glaube, dass die Kommunikation dort immer zu kurz kommt in diesen Fragestellungen. Also ich würde eher so nach Kommunikationsskills fragen und ich würde auch ein bisschen fragen, so wie so das Deutsch und Englische beschaffen ist, gerade in vielen Konzernen ist das ja ein Riesenthema und ich glaube, wer da gut kommuniziert, hat schon Vorteile. Das so hartes Wissen im BI-Bereich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also ob man da wirklich was abfragen kann. Ich glaube, Wirtschaftsinformatiker zu sein, ist nicht schlecht, aber ob das jetzt unbedingt notwendig ist für den Job?
Ja gut, ich finde natürlich auch immer, also oder ich sehe das jetzt ja bei unseren Kollegen auch, natürlich dieses Gefühl irgendwie für die Daten zu haben, auch die Möglichkeit zu haben und Fähigkeit, sich irgendwie schnell in ein Tool einzuarbeiten. Das sind natürlich solche Skills, die unwahrscheinlich wichtig sind, neben der Kommunikation und eben dieser Teamfähigkeit, also dass man gemeinsam was erreichen möchte, dass man nicht zu sehr irgendwie auch derjenige ist, der jetzt nur alles alleine macht. Ja, die Kombi würde ich versuchen, irgendwie in so einem Gespräch rauszufiltern. Und man versuchen wir ja auch immer. Und aber jetzt da, wie gesagt, Richtung harte Fragen, Richtung Business Intelligence, tue ich mir super schwer.
Schwer, ne? Also ich finde auch, das ist also so eine eigene Disziplin. Also wir haben ja bei uns keine klassischen Vorstellungsgespräche. Wir lernen die Leute kennen, gehen mit ihnen essen und sagen, wollen wir das zusammen machen oder nicht und völlig auf Bauchgefühl und sagen, wie du sagtest, man kann ja alles relativ schnell lernen. Ne? Also es ist ja nun kein Rocket Science in dem Bereich. Ich glaube, da sind die Social Skills wahrscheinlich immer viel, viel wichtiger und die Bereitschaft und auch die Lust dazu und auch zu wissen, darauf lasse ich mich ein. Aber welche harten Fragen, also wenn ich jetzt so im Konzern und hätte da jetzt, sag ich mal, 7 Bewerber und die müsste ich anhand so Fragebogen oder ich wüsste auch gar nicht, wenn es so Assessment Center gibt, ne, was man da gut machen könnte. Also gar keine Ahnung.
Ja gut, da wüsste ich jetzt schon was. Also da würde ich einen Hackathon organisieren. Nein, ganz einfach. Und ja, diese Leute, die Daten rüberschmeißen, ein paar Tools und eine Fragestellung, also so ähnlich sage ich mal auch, wie wir das in unserer Academy haben und sagen, Leute, loslaufen und dann eben gucken, wie sie da gemeinsam das rauskriegen, was da die Anforderungen sind, wie sie die runterbrechen und wie sie es dann auch auf die Straße kriegen. Also das würde ich jetzt eigentlich eine ganz coole Aufgabe finden.
Also für Profis, ne? Also sagen wir mal so, klar, also nach der Uni keine Chance, ne? Also gehst ja baden. Aber also für Profis, die so sagen, oh, ich bin das und ich kann was, etc., ne? So ein Hackathon organisieren, vielleicht wäre das
ja
was.
Aber warum nicht auch für die Leute von der Uni? Also gibt's ja schon ein paar, die da auch gewisse Skills mitbringen und einfach auch deren Herangehensweise würde ich ganz ganz spannend finden und was dann am Ende des Tages für Ergebnis. Also es muss ja jetzt nicht das perfekte Ergebnis rauskommen, was jetzt irgendwie ein Berater nach 10 Jahren irgendwie hinbekommt, aber einfach so ist da der Trend zu erkennen, dass sie eine Vorgehensweise haben, dass sie irgendwie diese Skills haben, die Sachen irgendwie herauszufinden, dass sie auch die ersten Ansätze einfach haben, dass das ein gutes Ergebnis wird. Also ich denke schon, dass man da gewissermaßen und auch die Teamfähigkeit und wie die Leute zusammenarbeiten, ob der eine sich dann ja positionieren muss, weil er besonders gut vortragen kann und der andere sagt, hey, ich mach's aber lieber technisch, und ich glaube, das ist schon ganz cool zu beobachten.
Gut, also wir beantworten die Frage einfach mal, so ein Hackathon, wer die Zeit, Lust dazu hat, das macht natürlich dann Sinn, ne? Also vielleicht sollte man das einfach mal machen. Aber wie gesagt, das
ist ja, ich glaube eher einfach ins Doing kommen, weil ich meine, dieses Reden und sagen, ja, hier diese 5 Fragen, ich glaube, du kannst dich am wenigsten verstellen, wenn du wirklich Ergebnisse in einem annähernd, sage ich mal, realistischen Umfeld, wenn du da was erzeugen musst, wenn du da mit Leuten zusammenarbeiten musst, darfst, stelle ich mir deutlich ja besser vor, wie wenn ich jetzt irgendwelche Fragen, die ich am Ende des Tages irgendwo auswendig gelernt habe, als wirklich dieses harte Doing. Ich meine, wir sagen ja im Projekt auch, also klar muss man ein bisschen schwätzen, aber am Ende des Tages kommt es halt auch drauf an, die Sachen umzusetzen, auf die Straße zu kriegen, und da ist nicht immer nur schwätzen und sagen, hey, ich kann das aber besonders gut.
Gut, wo wir bei Schwätzen sind. Kai, nächste Frage.
Alles klar, Nummer 2, Andreas.
Ich soll dich Folgendes fragen. Und zwar, von wem? Muss man, ich habe die Leute nicht zugeordnet. Also ach so, okay. Ich habe das zwar notiert, aber ich kann jetzt nicht mit Gewissheit sagen, von wem welche Frage
ist. Okay, das hat sich jetzt gerade so angehört, als wäre das so eine, irgendjemand, okay.
Alles nee, gut. Also ich kann es jetzt nicht, vielleicht sage ich dann was Falsches. Also das will ich jetzt ja, okay, auch nicht. Es ist so, dass, also hier will ich einen Namen einfach nicht nennen bei der Frage, aber da wird gefragt, da du ja viele Vorträge und solche Dinge hältst, ne? Ja. Bist du noch nervös vor Vorträgen und hast du Tipps, wenn man Vorträge halten muss?
Boah, ich glaube, ich war auch nicht wirklich bei meinem ersten Vortrag, der ja relativ kurzfristig, infolgedessen, dass du krank wurdest und ich ja dann da einen Vortrag vor größerer Runde dann tatsächlich halten musste, ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Ich glaube, das ist eigentlich am wichtigsten, weil man dann am wenigsten drüber nachdenkt, gerade wenn es um den ersten Vortrag geht. Also da einfach starten und nicht so wirklich viel drüber nachdenken, was denn alles schiefgehen kann. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Was mir immer sehr, sehr stark hilft, ist zu sagen, okay, ich bin als Erster in dem Raum drin, also ich stelle mich da vorne hin, ich gucke mir das alles an, ich bin früh genug da, kann die ganze Technik testen, und das hilft mir. Und dann eben, wenn die Leute reinkommen, sie zu begrüßen, sozusagen, hey, das ist mein Raum, egal wer da reinkommt, ich war als Erstes hier und ich bin derjenige, der hier redet. Und da muss man natürlich dann auch einfach sich dieses Selbstbewusstsein aufbauen, weil das hat ja einen Grund, dass man da vorne steht, und wird auch nur ein Zufall war, aber egal, man steht hier vorne, man hat was zu erzählen, und sich da am wenigsten irgendwie Gedanken drüber zu machen. Und aber wie gesagt, diesen Raum einnehmen, zu sagen, mein Raum, mein Vortrag, und je mehr Vorträge du machst, desto weniger Fragen bekommst du ja in dem Sinne, die kritisch sind. Und ich glaube auch, je größer das Publikum ist, desto weniger kritische Fragen muss man am Ende des Tages auch rechnen, wo viele Leute sagen, okay, wenn das große Publikum, super große Angst in dem Sinne davor, Also ich denke eher, wenn es so im Zweier-, Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppe ist, dann kommen die Fragen zwischendurch, da wirst du vielleicht auch nochmal aus dem Konzept gebracht, aber ja, eigentlich ist es am einfachsten, vor dem großen Publikum zu stehen, weil dann eher weniger Fragen kommen, aber ja.
Die Eingangsfrage war ja, bist du noch nervös?
Ach, bin ich noch nervös? Nein, ich bin nicht mehr nervös. Also es gibt unterschiedlichen Grad von, ich freue mich drauf, ja, also es gibt Vorträge, wo ich jetzt sage, hey, das ist mal wieder was Besonderes oder das ist in Englisch oder das mache ich irgendwie in der Art und Weise, habe ich das jetzt noch nicht gemacht, weil irgendwie das Thema ein Stück weit anders ist. Aber Nervosität würde ich jetzt nicht, ich freue mich meistens drauf, also schon aus so eine gewisse Anspannung sollte da sein, aber das ist keine Nervosität.
Ja, ich habe das auch nicht mehr, ne? Also ich kann mich nur erinnern, als ich meinen ersten Vortrag vor der größten Runde, so glaube ich, das waren 150 Leute, gehalten habe, da wurde mir dann noch regelmäßig schwarz vor Augen. Also da ist mir wirklich der Kreislauf immer weggegangen. Hat man angeblich nicht gemerkt, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und da wurde mir dann gesagt, als Tipp, wenn man da steht, man solle die Zehen bewegen.
Die was?
Die Zehen.
Die Zehen bewegen, ja. Okay.
Und dadurch würde das besser funktionieren, um mit dieser Nervosität und dem Kreislauf so zurechtzukommen. Habe ich damals gemacht, hat nichts gebracht, aber wurde mir auf jeden Fall als Tipp gesagt. Und ansonsten, woher resultiert denn die Frage? Wir machen ja oft so mit unseren Kunden zusammen Vorträgen, wo dann Projektergebnisse vorgestellt werden in größere Runde und solche Geschichten. Und da ist natürlich dann immer so ein bisschen Coaching, wie es ist. Also was ich immer mitgebe, ist so, man sollte authentisch sein. Also wenn man jetzt der absolute Techie ist, ne, dann sollte man sich auch als absoluter Techie geben. Das kommt meistens beim Publikum auch am besten an. Wenn man halt eher extrovertiert ist und laut ist und eher auf Scherze macht, dann sollte man das halt auch tun. Ich glaube, das Wichtigste ist, man sollte nicht versuchen, eine Vortragsrolle in irgendeiner Form zu spielen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, so als Tipp, niemals Schrift auf die PowerPoint-Slides zu setzen. Niemals Bullet Points, niemals irgendwelche Sätze, irgendwas, weil man neigt dazu, es abzulesen und man neigt dazu, einfach das, was da vorne sowieso schon steht, was die Leute lesen, dann zu wiederholen. Und dadurch wird es sehr, sehr, sehr langweilig. Also besser dort mit Bildern arbeiten, sich gut vorbereiten und das machen. Also viele Leute bereiten sich halt auch nicht gut vor. Und der Tipp ist auch, glaube ich, noch, niemals testen vor Familie, Freunden, Verwandten etc. Das sollte man auf gar keinen Fall tun, sondern am besten mal, wenn man so einen Vortrag hält, von Leuten, die man nicht so gut kennt, weil die können es viel besser einschätzen. Erwartungsgemäß ist immer so, wenn man Leute sehr gut kennt, die erwarten viel mehr von einem und sehen natürlich auch viel mehr als die Leute, die einen nicht kennen. So, das war so das,
was mir so eingefallen ist. Weil ich kann mich auch noch erinnern, als meine Frau den ersten Vortrag von mir gehört hat und ich will nicht sagen, dass sie mich danach fertig gemacht hat, aber natürlich kennt sie mich ja in der privaten Situation und wenn wir uns ja dann über irgendwas unterhalten, natürlich verhält man sich da anders. Ist ja absolut klar. Und das ist dann einfach, glaube ich, sehr, sehr hart, einfach dieses Feedback, was man da bekommt. Klar, aber ich denke, man sollte eben gut vorbereitet sein. Aber ich würde jetzt auch nicht irgendwie Text auswendig lernen, sondern...
Oh nee, das ist die Hölle. Das ist die absolute Hölle.
Wirklich bewusst sein und dieses Authentische, das hast du, glaube ich, sehr, sehr richtig gesagt. Also man sollte schon in dem Thema drin sein. Ich glaube, das ist schon wichtig, also dass man der Experte also gewisses Wissen einfach hat und sich darauf dann auch vertrauen, aber jetzt eben nicht jede einzelne Folie testen und überlegen, klar, was sage ich da, was sind da die besten Formulierungen, sondern dann einfach so, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und auch wenn man schlecht drauf ist, dann bin ich auch mal schlecht drauf auf dem Vortrag. Also in dem Sinne, dass ich da jetzt nicht so, ich bin super gut drauf oder so. Ja, ich glaube, das hilft einfach und so kann man dann auch die besten Vorträge halten.
Ja, ich finde ja auch immer ganz spannend, wenn Leute bei Vorträgen immer so eine Angst haben und auch immer so denken, jeder müsse vortragen können. Also es ist ja nun etwas, nicht jeder kann vortragen und es ist viel Arbeit und man muss es oft machen, damit es halt auch in irgendeiner Form gut wird, ne? Ich glaube, die Leute haben immer einen viel zu hohen Anspruch an sich. Also man sollte erstmal versuchen, sein Bestes zu geben und das Publikum dankt es ein. Und wenn man irgendwie zittrige Hände hat oder schwitzt oder sonstige Dinge, das stört im Normalfall niemanden. Es stört halt nur, wenn man schlecht vorbereitet ist und wenn man Dinge abliest. Das ist halt das, was die Leute meistens nicht wollen, aus meiner Erfahrung. Gut, Frage Nummer 3. So, ein Riesenthema momentan bei mir auf den Projekten ist das Projektmarketing. So, ja. Was denkst du denn, welche Strategien bringen denn den meisten Erfolg, also haben den größten Durchschlag? Was sollte man machen, egal was man für ein BI-Projekt vor der Brust hat, was sind so Maßnahmen, die man machen kann, um dieses Projekt, sage ich mal, nach außen hin gut zu verkaufen? Und es ist natürlich auch gut, also man sollte kein schlechtes Projekt verkaufen, aber halt, wo man sagt, Mensch, da stehen wir gerade, das machen wir gerade, das tun wir gerade. Was sind da so Strategien, Mittel, Werkzeuge, wo du denkst, die sind sehr erfolgsversprechend?
Also was ich ja ein großer Freund von geworden bin, wir haben dazu eine komplette Podcast-Folge zugedreht, ist ja das Dashboard Canvas, Business Canvas. Also in dem Sinne, sich zu überlegen, gleich von Beginn an, was möchte ich denn so als übergeordnetes Bild wirklich erreichen mit diesem Projekt? Was sind die Gruppen, die ich abholen muss? Und wenn ich das letztendlich alles weiß und die Gruppen dann auch identifiziert habe und Leute, ob ich jetzt nach oben motivieren möchte, möchte ich in die Breite motivieren, was auch immer möchte ich tun, das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass ich das von Anfang an letztendlich diese Leute identifiziere. Dann, wie du sagtest, ein extrem gutes Projekt abliefern. Also ich glaube, das ist entscheidend, das ist Voraussetzung, weil sonst brauche ich dann auch kein Marketing darum zu machen. Und wenn ich die Leute identifiziert habe, dann ja, kann man letztendlich aus dem Ganzen, aus dem Vollen letztendlich schöpfen an Maßnahmen, um es nach vorne zu bringen.
Ja, und welche sind das denn? Und welche sind die erfolgreichsten? Darauf zielt die Frage ab.
Welche Maßnahmen sind das? Also ich sag mal, was generell, also immer wieder auch in unseren Projekten, glaube ich, sehr, sehr gefragt ist, ist dieses Ergebnispräsentation, sag ich mal, Kombination Kunde und Experte. Also zum einen, ich bekomme als Mitarbeiter gezeigt, hey, die Experten sehen das so, andere Unternehmen machen das so und so und wir haben da jetzt auch den ersten Wurf gemacht, der sieht so aus, der kann das schon. Also das ist auch nochmal im eigenen Tool, in den eigenen Daten und es in dem Sinne nochmal den Stempel von oben gab oder von oben, von außen gab, dass es entsprechend auch gut ist und dass man das gemeinsam erarbeitet hat und dass da ein weiteres Ziel, ein oder ein übergeordnetes Ziel mit verfolgt wird. Also so diese Townhall-Meetings oder dass man, was weiß ich, beim Mittagessen oder Blick über den Tellerrand am Abend. Also je nachdem, welche Veranstaltungen man dann innerhalb der Organisation finden kann, um da eben gemeinsam mit, aus meiner Sicht, einer externen Quelle da einfach mal auf den Putz haut, was man da Gutes gemacht hat. Das kann man natürlich dann auch, gerade wenn es jetzt nicht nur für die Leute vor Ort ist, natürlich super einfach aufzeichnen. Manchmal reicht da auch schon vielleicht das Handy und man muss sich halt um einen guten Ton kümmern. Also das sollte auf jeden Fall halt gewährleistet sein.
Also ich habe noch nie einen Vortrag gesehen, wo das aufgenommen wurde, wo ein Handy reicht. Ich finde das immer schlecht. Also Handy finde ich immer, wo ich denke, oh Gott. Also ich sitze da jetzt so, als Mitarbeiter konnte da jetzt nicht teilnehmen beispielsweise und dann wurde das gefilmt, wie du sagtest, mit dem Experten und so, ne? Ja. Und dann ist mir Handy immer ehrlich gesagt echt zu wenig, ne? Also ich höre das immer mal wieder so, aber ich denke, gerade wenn ich ein gutes Projekt habe, ne, da dann nochmal eine Kamera hinzustellen, ne, das lohnt es schon. Also dieses, ich mache das kurz beim Handy, also sorry, also da finde ich, das ist echt ein bisschen zu wenig.
Also meine ja, Meinung. Klar, kommt natürlich auch auf das Format an. Ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen Feedback oder irgendwas von Leuten nochmal aus dem Publikum einsammelt, habe ich auch, denke ich, schon ganz gute Ergebnisse gesehen, wo man einfach nur das iPhone oder so hingehalten hat. Aber klar, wenn man einen Vortrag seriös und das dann auch entsprechend nutzen will als Medium, um das ganze Projektmarketing dann auch zu pushen, dann sollte man es halt auch vernünftig machen. Und ja, es ist ja dann auch nicht mehr so kompliziert in dem Sinne, dann eine vernünftige Kamera, vernünftige Tonaufnahmen zu machen. Dann sicherlich alles, was so vielleicht auch mal gedruckt wird, also Poster hört sich natürlich irgendwie auch ein bisschen bisschen altbacken vielleicht an der einen oder anderen Stelle an, aber ich finde auch, alles, was man irgendwie so konzeptionell Tolles gemacht hat, irgendwie nochmal auf ein Poster zu schreiben, also viele Leute, ich meine, die Leute hängen sich ja teilweise auch irgendwelche Kalender oder was an die Wand und so ein Poster, wo ich sage, hey, da haben wir irgendwas Geiles gemacht und da ist auch immer eine schöne Sache, wenn man zu jemanden ins Büro kommt und da hängt was, wieder der Anhaltspunkt, gemeinsam über was zu diskutieren und sagen, oh, man hat darüber hinaus, guck mal, was wir da gemacht haben, finde ich auch eine sehr, sehr schöne Maßnahme, neben dem, ich mache hier irgendwelche Videos und poste die und like die, das ist natürlich dann auch nochmal so eine Sache, hey, das hängt dann vor Ort irgendwie beim Kunden.
Ja, also ich finde immer ganz klar, also auf Nummer eins, das zu machen, diese Videos, also ob es ein Vortrag ist, ob man es vorstellt, ob man da auch so Einblicke gibt, auch bei Tool Know-How jetzt in unserem Fall, ne, ob man das dann vermittelt, so How-To-Geschichten und so, finde ich halt absolut führend, ne? Also ich glaube, die digitale Gesellschaft geht zu diesen Videos, ne? Also dass man halt nicht immer anwesend sein muss. Und zweite ist ja klar Haptik, ne? Also das hilft auch immer. Poster ist ja haptisch, so ein One-Pager, wo irgendwie das Projekt erklärt ist, was da gemacht worden ist, was die Ergebnisse sind, was das soll, macht ja auch immer Sinn. Selbst Handouts sind ja heutzutage, ne, auch noch so ein Gefühl, ich habe irgendwas mitgenommen von irgendeinem Vortrag, von irgendeiner Vorstellung etc. Also auf der einen Seite Video, auf der anderen Seite die Haptik. Das ist eigentlich, glaube ich, immer eine ganz gute Kombination.
Ja, ich habe auch schon viele gesehen, die irgendwelche Aufkleber gemacht haben und die sich dann irgendwie auf die Laptops oder wo auch immer hingeklebt haben.
Ja, ist ja auch Identifikation mit dem Projekt. Genau. Ne? Also es ist natürlich auch nicht
absolut.
So. Und es kostet ja alles nichts. Also das darf man ja nicht vergessen. Also es sind ja, sag ich, für den Effekt, den man damit erzielt, ne, sind das ja wirklich geringe Kosten heutzutage, was man da, um ein gutes Ergebnis hinzukriegen.
Also wenn man oder denkt, einen Podcast man so machen, das ist auch immer super.
Ja, das stimmt. Interview. Podcast, Interview, 5 Fragen stellen kann man immer gut.
Nee, tatsächlich, aber wir haben ja auch ja einen Kunden, die machen ja auch jetzt einen sehr, 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 sehr coolen Podcast und werden dann ja auch immer wieder Leute aus dem Unternehmen einladen, um da um gewisse Themen zu sprechen. Also finde ich, ist schon auch, vor allem es ist ein Medium, was immer wieder dann auch Interesse hervorruft, wo du natürlich bei einem abgedrehten Video natürlich immer wieder neue Leute gewinnen musst und so hast du vielleicht halt auch bestehende Leute, die immer wieder dann von anderen Leuten mal hören, okay, da haben wir dies oder jenes gemacht und das finde ich natürlich auch eine coole Sache.
Ja, so ein Unternehmenspodcast, ne, es ist, wie gesagt, also wenn wir als kleine Firma das hier einmal die Woche hinkriegen, ne, dann gibt es halt schon wenig Ausreden, dass das die großen Konzerne nicht auch in irgendeiner Form machen können. Und das kann man natürlich auch im kleineren machen und kann man so machen. Also die Leute, gerade wenn sie irgendwie mit dem Auto zur Arbeit fahren oder so oder in der Bahn sitzen, die hören sich das an. Also ich bin schon so abgeholt, bevor ich da überhaupt komme. Ich glaube, das einzige Problem ist, dass in einigen Unternehmen es noch ein bisschen noch nicht so gern gesehen ist, wenn da jemand mit Kopfhörern sitzt oder sich Videos anguckt, ne? Und man denkt ja, dann, denkt dann so, der arbeitet ja nicht, ne? So nach dem Motto.
Ich hoffe, dass Sie stellen, Andreas, es ist die schönste Zeit in der Woche, mit dir diesen Podcast aufzunehmen.
Also ich habe schönere Zeiten in der Woche, aber schön, dass es für dich so ist.
Ja, nein, ich weiß, Andreas, ich finde, man muss auch mal seine Kollegen loben. Also
ja, finde ich.
Also natürlich geschäftlich gesehen die schönsten. Vielleicht sollte ich das einschränken.
Ach so, nee, ich bin am liebsten bei unseren Kunden, aber okay.
Ich mache lieber Podcast mit dir, Andreas.
Gut, nächste Frage. Welche Leute in einem Unternehmen sollte ich in Workshops nehmen, wenn ich mein Reporting unternehmensweit vereinheitlichen will?
Gut, es gibt ja in dem Sinne so klassisch gesprochen diese zwei Gruppen IT und Fachbereich.
Klar.
Ob das jetzt sinnvoll ist, die zu trennen, da haben wir schon häufiger drüber diskutiert. Aber ich denke, dass die auf jeden Fall diese beiden Seiten zusammen entscheidend sind, damit man da die Möglichkeit hat, über das Thema der Standardisierung und technisch wie auch fachlich zu diskutieren. Und wenn es natürlich auch über das Thema Standardisierung geht, geht es viel natürlich auch in Richtung Design, Corporate Design. Das heißt, da haben wir oftmals auch Leute Marketing oder ja doch Marketing meistens, die da vielleicht auch gewisse Richtlinien schon mal aufgesetzt haben. Die sind auch immer super spannend, die mal anzuhören, auch wenn es Richtung Farbe geht und die Wirkung von Farben, können die auch nochmal das ein oder andere sagen. Und man hat vor allen Dingen dann ja auch wieder Leute abgeholt, die das es dann auch wieder pushen, vorantreiben, gerade ja auch wieder in Bezug auf Projektmarketing. Also je mehr Leute man da von Anfang an mit ins Boot geholt hat, vor allem die richtigen Leute, und die sind halt aus meiner Sicht IT-Fachbereich und ein Stück weit eben Corporate Design.
Ja, für mich ist es so, also ich glaube, Controlling schadet eigentlich nie. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt irgendwie ein Sales-Dashboard machen, wäre bei deinem Fachbereichsbeispiel ja auch die Sales-Verantwortlichen, ne? Richtig, wenn man da absolut irgendjemanden hat, so der vom Controlling, weil wir sprach ja auch so über Vereinheitlichung, ne, gesamt im Unternehmen. Ne? Das wird jetzt bei den ganz Großen natürlich niemals möglich sein, aber jetzt sagen wir mal bei den Kleineren. Ne? Und da denke ich mal, so ein Leiter Controlling, der ist da, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Also wenn der da an diesen Workshops oder was auch immer teilnimmt, so, dann klar, Marketing hast du schon mal gesagt, würde ich jetzt aber auch nicht zu viel Raum einberaumen, ne? Also das reicht dann
ja meistens da geht's so ein, mehr zwei in Stunden. Dem Sinne um das, okay, die haben wir auch abgeholt, so, ne?
Genau, und dann natürlich die Leute, die auch nachher das Dashboard in irgendeiner Form bedienen sollen. Die müssen ja auch nicht die ganze Zeit dabei sein, ne? Aber sag ich mal, die Empfänger mal in irgendeiner Form, was willst du denn sehen, was sind so die KPIs, einmal am Anfang fragen, einmal bei der Vorstellung fragen und natürlich dann auch die Mitarbeiter, die es im Idealfall auch den ganzen Tag nutzen, ne? Ich bin ja kein Freund davon, dass irgendjemand Dashboards baut, die er dann selber nicht nutzt, also oder wo er halt das dann halt nicht irgendwie durchdrungen hat etc. sowieso. Also insofern sollte man immer auch Leute haben, die den Nutzen daraus ziehen und die sollten auch damit eingeladen werden.
Ich glaube, wichtig ist halt einfach nur dann, dass die Initiative von den tragenden Köpfen überschaubar bleibt. Natürlich, dass da viel in eine größere Anzahl, du hast ja jetzt auch sehr viele genannt, abgeholt werden müssen. Aber da haben wir jetzt ja auch schon Maßnahmen gesagt, im Rahmen von einem Motivationsvortrag zu Beginn, aber dann auch Ergebnis abholen. Was haben wir da gemacht? Wieso haben wir das gemacht? Wieder diese Kombination Experte plus Leute aus dem Team. Da muss man natürlich eine deutlich größere Gruppe abholen und viele sind vielleicht auch immer nur punktuell abzuholen. Also jetzt im Rahmen der Standardisierung, Vereinheitlichung sollte sich da ein kleines Team letztendlich dann bilden, aber natürlich ein größeres aus den genannten Persönlichkeiten, die du da genannt hast, müssen abgeholt werden.
Ja, also es ist auch so, also Tipp ist, glaube ich, so klein wie möglich die Kerngruppe halten, die immer dabei ist. Wir sagen ja immer so 5 Leute, ne, die das dann so kontinuierlich mit begleiten und wir sagen 5, weil dann die Kunden es ja mal aufweichen und es werden nachher 7. So. Aber danach wird es dann halt auch schon anstrengend. Also jetzt gar nicht anstrengend auf der Beraterseitig, sondern weil einfach zu wenig Entscheidungen dann getroffen werden können und zu viele Ja-Abers kommen und zu viele Details, je größer die Gruppe wird. Das ist halt, glaube ich, ein Riesenproblem. Also insofern
ja, klar, kleine Entscheidungen. Meint, er muss ja wieder sein, ja, Case nochmal als den allerwichtigsten und schwierigsten und was weiß ich darstellen. Und dann verliert man sich da wirklich, wie du sagtest, in Detaildiskussionen und bringt aber das Ganze eben nicht weiter.
Genau. So, Kai, letzte Frage.
Boah, ist das schon die letzte? Cool.
Ja, wir sind hier ja schon wieder über die halbe Stunde rüber. Also irgendwie, dass wir eine halbe Stunde angesetzt haben, das ist wahrscheinlich zu wenig. Letzte Frage. Glaubst du,
also schnelle Antwort,
dass Gamification ein gutes Mittel ist, um Dashboard- und BI-Initiativen in irgendeiner Form zu motivieren?
Boah, Gamification.
Ja,
Gamification, also ist natürlich auch so ein Schlagwort, was viel bedeuten kann.
Ja, was denn?
Ja, also ich habe jetzt fairerweise erstmal an unsere Academy denken müssen, weil wir da ja auch auf Gamification gesetzt haben, dass die Leute das eine oder andere Badge bekommen oder irgendwie Aufmerksamkeit, wenn sie das eine oder andere erreicht haben. Also das ist ja dann auch Gamification und es sind wahrscheinlich auch schon viele kleinere Dinge, die dann auch schon Gamification bedeuten. Oder wenn ich irgendwelche Artikel gelesen habe, gibt's ja auch einige Apps, die dann einen in irgendeiner Form Wertschätzung rüberbringen.
Ja gut, aber zahlt ja, glaube ich, nicht so sehr auf die BI ein. Ne? Das zahlt ja mehr auf den Lernerfolg ein, dass ich irgendwie tracken kann, dass ich durch Abzeichen, virtuelle Abzeichen, muss man sich mal vorstellen, das Gefühl habe, ich habe irgendwas erreicht, ne? Also, das ist natürlich so eine Geschichte, wo man relativ leicht so Gamification machen kann. Ich glaube, dass das für Projekte sehr, 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 sehr schwierig ist. Also, was will man machen? So, lieber Controller, ne? Jetzt hast du was so Schönes, Tolles irgendwie herausgefunden, jetzt kriegst du so ein Badge. Finde ich erstens ein bisschen albern und zweitens auch in der Realität einfach nicht umsetzbar.
Ja, es ist halt dann, aber ich weiß gar nicht, ob das dann noch wirklich so Gamification ist, wenn man, keine Ahnung, Projekterfolg am Ende, okay, man macht ein gemeinsames Team-Event daraus.
Oder, oh, nee.
Was weiß ich, man, jeder darf mal die KPI des Tages vorstellen und das ist ja dann auch, keine Ahnung, bekommt man ja auch Wertschätzung dafür, dass man das getan hat, dass man sich da Gedanken gemacht hat, dass man sich mit diesem Tool auseinandergesetzt hat, solche Sachen. Oder
aber ich glaube, das zahlt dich wirklich auch, ja, das ist ja eher so Motivation, Anerkennung, Leadership, ne? Ja. Also jetzt, wenn wir mal den ganzen Bereich so spielendes Denken, so Gamification soll ja auch so Aussagen so mit der Lust am Spiel quasi dann da besser mit zu arbeiten. Also ich finde es ziemlich zweischneidig, dieses Thema. Ich habe immer so das Gefühl bei diesem Gamification-Thema, man behandelt die Leute auch immer so ein bisschen wie kleine Kinder, ne? Also ich glaube auch, dass man, einige Leute finden das vielleicht ganz toll und spannend und witzig und sind da offen, andere blocken das komplett bei solchen Themen, ne? Ich weiß nur, es war mal ein
Thema. Ich weiß auch nicht, wie schnell das so seinen Wert verliert, ne? Also wenn du immer irgendwelche Badges, ich meine, anfänglich fand ich das schon auch irgendwie cool, als das so rausgekommen ist. Und was weiß ich, wo du dann an verschiedenen Worten eingecheckt hast und boah geil, jetzt war ich das 27. Mal am Bahnhof und jetzt bin ich hier der Major und was weiß ich was. Also das hat mich anfänglich schon sehr, sehr geflasht, aber das, also zumindest bei mir nimmt das halt auch dann brutal schnell wieder ab, dass ich das irgendwie toll finde.
Ja gut, das sind ja auch diese, also diese Anerkennungsgeschichten, so digitale Badges, ne, ist natürlich auch schwierig. So, aber so auch so, sag ich mal, so spielend zu lernen und solche Sachen, ne? Also finde ich auch wirklich immer schwierig. Also ich weiß es nicht. Also unser Style ist das ja auch nicht so, ne? Auch so in Workshops. Klar machen wir ja auch Aufgaben und wir versuchen ja sehr viel zu mitteln und didaktisch da, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Aber dass da wirklich so Gamification in irgendeiner Form zu tragen kommt, boah, ist auch echt nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also generell, also im Abseits von den Badges, ne? Also alles, was so spielend ist.
Ja, also gut, das kann natürlich, ist Gamification, ein Hackathon ist noch keine Gamification, das ist ja dann, nein, eigentlich nicht, nein, das ist.
Nee, also nur weil ich jetzt einen Preis auslobe in irgendeiner Form, ne, also ich würde ja nicht von Gamification sprechen, wenn jemand diesen 100-Meter-Lauf macht und ich ehre dann den Sieger, so. Da ist ja auch null Gamification in irgendeiner Form.
Ja, aber ja, wird dann so ein bisschen halt diese Competition angesprochen. Also das weiß ich, das hatte ich auch mal bei einem Kunden, die dann wirklich so einen Hackathon gemacht haben und dann auch sich erstmal ausgebildet haben über die Academy und dann so in ihren eigenen Reihen nochmal so eine Challenge ausgerufen haben und dann durfte der Sieger oder die Siegerin, die dann unter anderem von mir und dem Chef dann erkoren wurden, die durfte dann einmal, glaube ich, nach Stockholm oder so und ein anderes Team oder ein Teil des Teams dort besuchen. Aber es ist ja, wie gesagt, keine Gamification am Ende des Tages.
Ja, eben. Gut, also machen wir uns nochmal zu Gedanken. Gamification sind wir relativ blank, was das ganze Thema angeht, ne? Vielleicht ist es ja auch ganz toll, dann, liebe Leute da draußen, die uns hören, die da Ideen haben, wie man Gamification für Projekte einsetzen kann, wie man das machen kann, wie man Leute motivieren kann. Schreibt uns gerne einfach über LinkedIn, Xing, Instagram, was auch immer. Wenn ihr Lust habt, gebt auch noch eine Rezension. Und wie es dann immer so ist, das letzte Wort des Tages hat dann Kai-Uwe Stahl von mir. Tschüss, beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt BI or Die, in dem Sinne.
Ja, also von mir natürlich auch. Vielen lieben Dank, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt. Bin natürlich ein bisschen traurig jetzt, dass es für den Andreas nicht das Highlight der Woche war, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Aber ich hoffe, dass es zumindest auch ein schöner Moment für euch ist, uns immer wieder zuzuhören. Teilt es bitte mit allen euren Liebsten und Kollegen und so weiter. Und dann freuen wir uns einfach wieder, wenn wir Fragen von euch bekommen. Und ich werde jetzt auch immer wieder euch fragen, damit ich schöne Fragen für den Andreas bekomme. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ciao.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.